Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Jochen Sieg von der Partei der Humanisten. Hallo Jochen.
Hi Sepp.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, danke, dass du mir die Zeit gibst. Ja, hi, Jochen Sieg. Ich bin Humanist, Skeptiker und Wissenschaftler. Das hast du ja schon gesagt. Ich bin Mitglied der Partei der Humanisten. Kommen wir bestimmt gleich noch zu. Skeptiker, also wir sind beide unbekannterweise, glaube ich, GWUP-Mitglieder, haben uns aber nie auf einer SkepCon getroffen. Genau, und Wissenschaftler, das ist vielleicht so ein bisschen mein Background und eine Erklärung für die ganze Geschichte.
Ja, dann magst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen, denn die Partei der Humanisten, die ist ja, glaube ich, noch gar nicht so alt. Wie lange bist du dabei? Was hat dich da hingeführt? Was war so da die Beweggründe?
Oh, wow. Ich hoffe, du hast eine Minute. genau, also ich bin seit letztem Jahr bei der Partei der Humanisten im Bundesvorstand aktiv, bin dort fürs Networking zuständig, aus Gründen, da kommen wir bestimmt noch später dazu. Ich bin außerdem im Landesvorstand von meinem hessischen Landesverband und ich bin außerdem Leiter der AG Kult, das steht für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz. Und das sind eigentlich so genau meine Themen, die klassischen grünen Themen. Und für die habe ich irgendwie immer schon gebrannt und mich interessiert. Vielleicht noch kurz zu meinem Hintergrund. Also ich habe Biotechnologie studiert und promoviert in der Schweiz im Bereich Bioprozesstechnik. Bin bis heute in der Forschung und Entwicklung von Produktionsverfahren, zum Beispiel für die Medikamente, unterwegs. Und daher kam dann so ein bisschen auch diese Begeisterung für Wissenschaft und wissenschaftliche Politik. Das kam so, also als Biotechnologe lernt man ja unter anderem auch viel über Gentechnik. Und da wurden mir dann zum ersten Mal, Probleme mit meiner politischen Heimat bewusst. Ich war eigentlich immer Grüner, ja, überzeugter grünen Wähler und ich war auch mal zum Beispiel Greenpeace Fördermitglied. Aber dann an der Uni, je mehr ich dann über Gentechnik zum Beispiel gelernt habe, wurde mir klar, Moment, also da ist jetzt die Partei meiner Wahl ein bisschen schwierig unterwegs. Die erkennen da nicht den Stand der Technik, der Stand der Forschung so richtig an, auch in anderen Bereichen. Ich will jetzt mal nur Homöopathie oder Kernenergie in den Raum werfen. Da kommt dann vielleicht die Aussage der ehemaligen Vorsitzenden Claudia Roth in den Sinn, ja, es gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr bei eins bringen. Und seitdem war ich eigentlich so ein bisschen politisch heimatlos. Ein zweiter Impuls, der auch während der Uni-Zeit da so drauf eingewirkt hat, war der Kreationismus. Also das kam ja gerade so, ich habe 2002 bis 2007 studiert. Und da kam das ja gerade so aus USA auf, da gab es diesen berühmten Case an irgendeinem School Board des US-Bundesstaat Kansas, wo sie beschlossen haben, dass jetzt bitte die göttliche Schöpfung Teil des Biologieunterrichts werden soll. Wow, dann habe ich mir doch echt gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass jemand heutzutage, ja, bei unserem Erkenntnisstand quasi einen solchen Rückschritt im Erkenntnisprozess macht. Und dann wurde mir klar, das ist ja Teil eines rechtskonservativen Kulturkampfs in den USA. Habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt mit der internationalen Skeptikerbewegung. Dann final, was mich dann quasi motiviert hat, mich wirklich politisch zu engagieren, war dann die Corona-Zeit, wo dann eigentlich diese beiden Aspekte zusammenkamen. Auf der einen Seite Wissenschaftsleugnung und auf der anderen Seite waren da ja Rechte und Reichsbürger und die gingen da auf die Straße. Und da habe ich beschlossen, okay, ich will mich engagieren. Ich möchte irgendwas tun. Ich möchte was für eine aufgeklärtere Gesellschaft unternehmen. Und bin dann unter anderem der GWOP endlich beigetreten, nachdem ich mich länger mit ihr schon beschäftigt hatte, und bin auch Mitglied und aktiv in der Partei der Humanisten geworden.
Genau, und dann haben wir uns ja auf einer Veranstaltung mal kennengelernt und sind so ins Reden gekommen. Und der Grund, warum ich jetzt auch mit dir rede, obwohl ich ja eigentlich sonst keine Parteipolitik mache, ist nämlich, dass du etwas gesagt hast. Das fand ich sehr spannend. Du hast nämlich was in die Richtung gesagt, dass du als Skeptiker in der GWUP keine skeptische Politik machen, beziehungsweise nicht für skeptische Politik werben darfst. Und dann hatte ich dir ja auch geantwortet, ja, also eigentlich mache ich ja auch, ne, ich nenne mich ja, nenne den Kanal ja vorpolitisch, eigentlich, ne, mache ich auch keine Politik im engeren Sinne, habe ich gesagt, na gut, also ist mein Kanal, da kann ich machen, was ich will. Insofern, genau, magst du dazu was sagen?
Ja, also die Diskussion kam, glaube ich, so zustande, dass wir von der PDH aus wollen wir eigentlich die klassischen Werte des Skeptizismus und der Aufklärung so ein bisschen, die ja auch in der Gründungsidee der GWOP stehen, in die Politik bringen, ja, und in die Parlamente und sicherstellen, dass und da können wir gerne auch noch weiter drauf eingehen, ja, dass wieder faktenbasierter und wissenschaftlicher debattiert wird und diese gemeinsame Faktenbasis uns in der politischen Diskussion nicht verloren geht. So, das deswegen. Ich finde auch den Namen von deinem Podcast deswegen so cool, weil das ist ja eigentlich schon ein vorpolitisches Thema. Eigentlich geht es ja darum, was ist unsere kleinste gemeinsame Wahrheit und auf der Basis von was können wir dann politisch aktiv werden, um gemeinsam über politische Dinge streiten und diskutieren zu können, muss man ja erstmal eine gemeinsame Faktengrundlage haben. Und das ist das, was so ein bisschen erodiert, ist so mein Gefühl. Und da finde ich, müssen eben verschiedene politische und vorpolitische Akteure, denke ich, enger zusammenarbeiten, weil das sehe ich als Gefahr für unsere Demokratie, wenn uns die Fähigkeit abhanden kommt, uns in Debatten auf eine gemeinsame Faktengrundlage zu stellen, aufgrund derer man dann verschiedene politische Lösungen diskutieren kann. Häufig geht es heute so, dass einfach die Faktengrundlage schon von vornherein in Frage gestellt wird. Teilweise zu Recht, teilweise aber eben auch nicht, weil die Wissenschaft geleugnet wird, zum Beispiel. Und das sehe ich als große Gefahr und da sollten wir eigentlich alle im gleichen Boot sein. Egal, ob wir jetzt eine Partei sind oder ob wir die Skeptiker sind oder ja, weiß nicht, wer sonst noch.
Auf jeden Fall. Und ja, da ist es natürlich schwierig, denn in Geistes- und Sozialwissenschaften ist das oft nicht ganz leicht. Und das in der auch Corona-Zeit haben wir ja auch gesehen, dass das unter Umständen gar nicht so klar ist, was denn jetzt eigentlich der wissenschaftliche Stand ist. Gerade wenn das in Echtzeit passiert, ist das
Oh
nicht immer
ja.
so leicht. Aber ich bin da ganz bei dir, dass teilweise also dass die Gesprächsgrundlage komplett verloren geht. Jetzt als Partei der Humanisten. Was ist euer Kern? Evolutionärer Humanismus, habe ich gelesen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ich habe ja schon gesagt, im Kern sind wir an den Werten der Aufklärung ausgerichtet. Also wir setzen uns für ein wissenschaftliches Weltbild statt überkommenen religiösen Vorstellungen von Schöpfung und so weiter ein. Jetzt der evolutionäre Humanismus. Der setzt sich so ein bisschen ab von dem Kla von den klassischen Aufklärern, weil er eben anerkennt, dass der Mensch auch nur ein etwas fortgeschrittenes Tier ist. Ja, also in der klassischen Aufklärung haben wir so ein bisschen die Glorifizierung des rationalen Menschen. Aber genau, der evolutionäre Humanismus erkennt eben an, dass wir auch nur ein Tier sind und viele Impulse, Emotionen und Bedürfnisse, die Menschen haben, evolutionär bedingt und nachvollziehbar sind und dass man das auch anerkennen muss. Also so ein bisschen den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber ohne ihn, wie die klassische Aufklärung, so ein bisschen dieses Rationale zu überhöhen.
Okay, verstanden. Also sprich, unsere, weiß ich nicht, Biases und so weiter auch anzuerkennen, geht es darum.
Genau.
Genau, und die Biases bringen mich jetzt gerade zu einem anderen Thema, zu dem wir im Vorgespräch, wo du sagtest, da würdest du auch gerne etwas dazu sagen. Denn diese Biases, die, glaube ich, sehen wir gerade auch so ein bisschen im Streit in dem Verein, in dem wir beide sind, in der GWUP. Wie siehst du das? Also ich habe jetzt relativ lange mit dem Bato gesprochen. Ich weiß, du hast das Gespräch auch gesehen. Du siehst wahrscheinlich auch das eine oder andere, was da über die Mailingliste kommt. Was ist da deine Meinung zu?
Also ich fand euer Interview, deins und Bartos, den doppelten Sepp, erstmal super. Ja. Ich finde auch ganz wichtig, dass die verschiedenen Gesichtspunkte in dieser Diskussion auch miteinander reden. Das finde ich ganz wichtig. Und ihr seid euch beide, glaube ich, in einem Punkt sehr einig gewesen. Dieser Konflikt ist eigentlich viel älter als die letzte SkepCon, ja, dass das Ganze nur gekippt, sage ich mal, oder ist so an die Oberfläche gekommen und ist nicht mehr wegzudiskutieren. Also ich habe ja auch vielleicht auf Twitter geschrieben, hast du wahrscheinlich gesehen, dass mir blutet das Herz, ja, weil wir sehen hier auch wieder, wie gestandene Leute und eben Aufklärer und Skeptiker sich miteinander nur beschäftigen. Dabei haben wir doch eigentlich genug Themen da draußen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten. Ja? Die Anthroposophen, die lachen sich ins Fäustchen. Ja? Oder die Homöopathen oder andere Esoteriker und Denkrichtungen. Ja? Und das ist das. Ja, ich sehe hier nur, dass wir uns als Bewegung, ja, für einen rationaleren Umgang miteinander und dass wir uns da schwächen gegenseitig, indem wir das auf so eine persönliche Ebene herunterziehen und dann also auch mit einem Umgangsformen miteinander umgehen, die ich einfach für unserer Organisation, unserem Verein für nicht würdig betrachte.
Ja, da bin ich bei dir. Das Wort unwürdig haben Bartho und ich, glaube ich, auch beide mehrfach verwendet.
Ja, mein Anwalt meldet sich bei euch.
Ah, okay. Die Royalties werden dann eingetrieben, GEMA-Gebühren. Jetzt will ich das mal in den größeren Zusammenhang stellen, denn ich glaube, wir sehen das ja nicht nur bei der GWUP, wir sehen das überall in der Gesellschaft und in den verschiedensten Organisationen. Und da finde ich zum Beispiel ein Beispiel, Fridays for Future. Da haben wir das ja auch. Auf einmal war da diese Intersektionalität und dann wurde davon geredet, dass nur Klimaschutz wäre nicht nur Klimaschutz, sondern der muss auch antikapitalistisch sein und außerdem antirassistisch und außerdem anti-dies, anti-das, anti-jenes. Und auf einmal wurde da alles reingefrachtet, obwohl es ja eigentlich darum ging, dass man ja von der Politik eingefordert hat, mehr Klimaschutz zu betreiben.
Ja, das finde ich auch eine Entwicklung, die finde ich einfach total schade. Ja. Das haben sich die Leute alle das Maul zerrissen, ja, am Anfang über die Greta, die soll lieber auf der Schule bleiben, bla bla bla. Es ist absolut beeindruckend, was sie und ihr Team auf die Beine gestellt haben. Ich ziehe da absolut meinen Hut, ich habe da sehr großen Respekt, was die alles schon geleistet haben, ja, um auch Klimaschutz ganz oben auf die politische Tagesordnung zu bringen. Also das erstmal vorab, ja, Chapeau. Die Entwicklung jetzt so der letzten Monate der internationalen Fridays for Future Bewegung, boah, ja, also da bin ich bei dir. Da verstehe ich nicht, warum die das machen. Ja, und da gibt es ja auch innerhalb der Bewegung kräftig Gegenwind. Also in dem Moment, wo sie sich, glaube ich, dahingestellt hat und postkoloniale Phrasen angefangen hat, oder also es sind ja nicht nur Phrasen, das ist ja, da werden entsprechende Leute dann auch als Redner eingeladen, ja, und dann geht es plötzlich nicht mehr um Klimaschutz, sondern um den Nahostkonflikt. Ja. Und da stellen sich ja viele, auch Mitglieder von Fridays for Future, quer, unter anderem die deutsche Sektion, die müssen wir ja einfach mal hier lobend erwähnen. Aber ja, ich kann das nicht nachvollziehen, wie die auf diesen Trip abgedriftet sind. Da können sich schlauere Leute mit auseinandersetzen, aber ich finde es sehr schade, weil das schwächt natürlich die Kernmessage von diesen Gruppen oder von dieser Gruppe. Da gibt es ja noch andere, ja, und verdünnt so ein bisschen die Botschaft und macht auch ein bisschen die Plattform, die sie haben, schmaler und wird, denke ich, auf Dauer auch ihren Einfluss stark reduzieren. Wir sehen jetzt schon, dass auf den Demos, die viel seltener sind, viel weniger Leute auch sind, weil in dem Moment, wo man ja, sich da noch Themen dazu sucht, dann das ist einfach, ja, dann hat man ein weniger breites Bündnis und schwächt damit seine Kernanliegen. Ich würde aber sagen, das hat jetzt wenig mit der GWOP zu tun.
Genau, das ist ja auch meine These. Das hat alles mit der GWUP erstmal herzlich wenig zu tun, sondern ganz umgekehrt sehen wir in der GWUP den Spiegel eines Phänomens, das wir in der ganzen Gesellschaft wahrnehmen. Und bei der GWUP zeigt es sich eben auch. Und ja. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die sagen, das ist eben ein Teil dieser im weitesten Sinne Identitätspolitik.
Also mein Verständnis ist vielleicht ein bisschen anders. Auch wie ich darauf komme, dass es vielleicht auch schon eine deutlich ältere Diskussion ist. Und inwiefern eigentlich mein Engagement auch bei der GWUP oder meine Mitgliedschaft und mein Engagement bei den Humanisten so ein bisschen zusammenpasst mit meiner Geschichte, die ich erzählt habe. Ja. Also in dem Moment, wo als politisches Stilmittel eben Wissenschaftsleugnung aufkommt, da finde ich, da müssen eben Gesellschaften wie die GWOP, die GWOP ist aus meiner Sicht prädestiniert dazu, ja, da starke Statements zu machen und sagen, hey, das ist wissenschaftlicher Bullshit. Und da muss man auch mal Politikern widersprechen. Ja? Und da weiß ich, diese Diskussion ist in der GWUP ja schon einige Jahre alt. Ja? Und da gab es viel Gegenwind, weil es wird sich gerne mit Schwurbel und mit Esoterik und mit auch religiöser Esoterik auseinandergesetzt. Aber sobald es auch nur im Ansatz politisch wird, ja, wollten die vergangenen Vorstände da lieber die Finger von lassen oder es gab erheblich Gegenwind, wenn mal Stellung bezogen wurde zu einem Thema, was einerseits wissenschaftlich, aber andererseits politisch war. Und das ist für mich so ein bisschen aus meinem Verständnis, der Grundkonflikt, der vielleicht auch dem Ganzen hier jetzt vorangegangen ist und wo ich natürlich als politisch engagierter Mensch eine klare Position habe. Ja, wie gesagt, ich finde, dass eine Gesellschaft wie die GWOP dazu prädestiniert ist, sich dafür einen rationaleren und wissenschaftlicheren Diskurs stark zu machen. Aber das kann man eben auch anders sehen. Ja.
Natürlich, anders sehen kann man Dinge sehr oft. Aber genau dafür gibt es ja jetzt dann euch, also als Partei.
Ja, mit dieser Arbeitsteilung könnte ich sehr gut leben. Also vielleicht, du hast ja ein bisschen Einblick auch gehabt, wie die PDH ihre Positionen entwickelt. Ja, das ist ja fast sowas wie ein wissenschaftlicher Ausarbeitungsprozess. Da wird erst eine Arbeitsgrundlage geschrieben mit Quellen und mit verschiedenen politischen Aspekten und Akteuren, die da reinkommen. Dann wird das Ganze ausgearbeitet und muss aber dann zur Prüfung, bevor es zur Abstimmung kommt, noch einmal durch eine sogenannte Stabsstelle Wissenschaft durchgehen, wo dann die Quellen bezüglich ihrer Aussagekraft und ihrer Neutralität und ja, ihrer Qualität bewertet werden. Ja, es ist ein bisschen, nein, es ist kein Peer-Review-Prozess, nein. Aber so ein bisschen versuchen wir nach wissenschaftlichen Kriterien zu arbeiten. Und da würde ich mir einfach hoffen, dass andere Parteien das auch so machen. Und dazu, warum ich jetzt dazu kam, war, da kommen auch gelegentlich Publikationen von der GWOP dazu. Ja? zu bestimmten Themen oder des Skeptics Magazine. Das sind nämlich super recherchierte Quellen im Normalfall. Und deswegen ist uns da die Arbeitsteilung, was das angeht, auch ist völlig okay. Ja? Da gibt es große Expertise in der GWOP zu bestimmten Themen und die kann man dann als Partei super zitieren.
Und dann ja doch quasi indirekt zusammenarbeiten.
Ja.
Und jetzt leitest du den Ausschuss. Ich finde das lustig, dass er, dass das ist doch garantiert Absicht, dass da am Ende das Wort Kult rausgekommen ist, oder?
Ja, insbesondere, weil Energiepolitik ja bei uns auch mit dazu gehört. Aber da haben wir noch keine gute griffige Abkürzung gefunden, die das jetzt irgendwie mit abbilden wollte. Kult ist einfach kultig, ja.
Aber genau, diesen Ausschuss hast du ja erwähnt. Also was ist eure Position zum Thema Klima?
Also ich hoffe, du hast ja Shownotes, oder? Da können wir gerne auch das Papier, was meine Arbeitsgruppe in langjähriger Arbeit zusammengetackert hat zum Thema Klimawandel, mal verlinken. Also es ist ein langes Papier, ja. Also uns war erstmal sehr wichtig zu sagen, die klare politische Aussage zu machen. Ja. Es ist völlig unstrittig, der Klimawandel ist menschengemacht. Das heißt, also wir haben auch relativ viel Arbeit da in Einwandbehandlung, sage ich mal, oder in Gegenrede von den Klimaschwurblern oder Klimaleugnern gesteckt, ja, so nein, es sind nicht Sonnenaktivität und nein, es ist nicht hier das und nein, es ist nicht die NASA, die alles manipuliert. Also es ist ja schon teilweise ein bisschen erschreckend, was man da so hinbekommt. Also das ist so der erste Teil. Wir versuchen zu erklären, ganz in gut verständlicher Sprache, denke ich. Ja, wo kommt der Klimawandel her? Was hat ihn ausgelöst? Wo wird er uns hinführen? Und dann, wenn man an die Ursachen drangegangen ist, was kann man tun? Und ich meine,
Okay,
es ist ja klar, wir müssen.
Sorry, ich dachte, du hast den Satz fertig gesprochen. Also, weil du sagtest, ne, also wo wird er uns hinführen? Was haltet ihr für ein realistisches Szenario, beziehungsweise auf wen beruft ihr euch da? Also, wo wird es uns hinführen?
Ja, das kann man ja noch gar nicht sagen. Ja, also einerseits sind da die Modelle selbst noch in der Entwicklung, können immer nur eine bestimmte Zeit lang vorhersagen. Also das, was jetzt zum Beispiel die letzten 1,5 Jahre sich die Meeresoberflächen erwärmt haben, das war in den meisten Modellen so noch nicht drin. Ja. Das ist einfach, die Realität ist da sehr schnell. Also wir sehen, dass der Klimawandel sehr schnell und immer schneller fortschreitet. Ja. Anekdote, ich bin Heuschnupfenallergiker. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber dieses Jahr ist schon wieder mindestens 2 Wochen früher. Es hat mir die Nase angefangen zu laufen. Wir haben extrem warmen Februar gehabt. Ja. Ob das jetzt direkt miteinander zusammenhängt, ja, eine andere Frage. Also wir sehen, der Klimawandel schreitet fort. Es ist unstrittig, dass er menschengemacht ist und dass man was tun muss. Aber vielleicht, inwiefern unsere Positionierung uns da vielleicht von anderen Gruppen und Parteien abhebt, ist, wir haben die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ja? Wenn man nämlich die ganzen, also ganzen technischen Möglichkeiten, die uns heute schon zur Verfügung steht, in die Hand nehmen würde, dann haben wir ja durchaus das Potenzial, auch noch das Schlimmste zu verhindern. Also das Schlimmste wären für mich Klimaerwärmung, also Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur von jenseits 2,5, 3 Grad. Ja, also wir haben noch schon die Möglichkeit, das zu verhindern. Das ist auch etwas, das finde ich eine ganz wichtige Message, ja, weil das geht oft verloren bei Organisationen wie Fridays for Future, aber auch zum Beispiel der letzten Generation oder Extinction Rebellion. Ja, es ist wichtig, Aufmerksamkeit auf das Thema Klima und Klimawandel zu lenken. Aber was man manchmal so zwischen den Zeilen liest, ist so ein bisschen Fatalismus. Ja. Wir können ja eh nichts machen. Wir werden es nicht hinkriegen. Guck mal, die Menschheit hat noch nie geschafft, gescheit zu so einem Thema intensiv zusammenzuarbeiten. Also werden wir es auch diesmal nicht schaffen. Ja? Und das finde ich ganz fatal. Ja? Und das zeigt sich auch unter Umfragen, unter jungen Menschen, die da sehr pessimistisch in die Zukunft schauen. Und das ist etwas, wo wir als Politiker vielleicht auch eine Verantwortung haben und eine Aufgabe, das ein bisschen positiver auszudrücken. Wir haben die Chance, es zu ändern. Hannah Ritchie von Our World in Data hat es in ihrem Buch gesagt und diversen Podcasts. Wir haben die Chance, die erste Generation zu werden. Also nicht die letzte Generation, sondern die erste Generation, die es schafft, nachhaltig unsere Gesellschaft und Industrie umzubauen. Und das finde ich, das muss viel stärker betont werden, in der politischen Diskussion über den Klimawandel.
Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Gut, da würde ich sogar ihr widersprechen mit der ersten Generation, denn etwas, das ich ja schon an verschiedenen Stellen gesagt habe, ist, der Klimawandel ist ein klassisches Allmende-Problem, ja, also Tragedy of the Commons. Wir alle nutzen etwas und die Externalitäten, die kosten uns dann nichts oder nicht so viel. Also nutzen die Leute zu viel von dem Gut, das sie da haben. Aber wir haben ja Allmende Probleme in der Vergangenheit immer wieder gelöst bekommen. Tatsächlich ist es der Regelfall, dass man Allmende Probleme in der Weltgeschichte in den Griff bekommen hat, denn sonst wären wir alle gar nicht mehr hier. Und deswegen denke ich, man muss es aber halt anerkennen. Also was mir so missfällt in der gerade deutschen Debatte, die ja immer eine moralisierende ist, der, wenn ich jetzt das mal so platt sagen darf, der Deutsche hat einfach nicht den Sinn für den Pragmatismus, kommt es mir manchmal so vor. Dann geht es ja immer darum, wir müssen jetzt einfach mal der Welt zeigen, wie das geht. Und ich denke mir immer so, genau. Nur weil du pünktlich deine Miete zahlst und der Welt zeigst, wie das geht, heißt das nicht, dass dir das alle nachmachen, selbst wenn du es hinbekommst. Aber was ist denn jetzt? Was sind denn konkret eure Vorschläge? Was unterstützt ihr? Was findet ihr schwieriger?
Also vielleicht noch ein Positivbeispiel, weil du das Allmende-Problem genannt hast, ist für mich das Montreal-Protokoll. Ja, also wir sind ja ungefähr eine Generation. Wir haben ja beide, glaube ich, miterlebt, wie die Diskussion um das Ozonloch aufkam und die FCKWs. Ja. Da konnte man halt sehen, wie durch eine internationale Zusammenarbeit, basierend auf einem wissenschaftlichen Expertengremium, die Menschheit es in verdammt kurzer Zeit geschafft hat, die Zerstörung der Ozonschicht durch FCKWs, durch politische Maßnahmen weltweit in den Griff zu bekommen. Jetzt schließt sich das Ozonloch langsam wieder. Das heißt also, für mich ist das so ein Positivbeispiel. Ja? Also man kann es hinkriegen. Ja? Und wir haben es schon hingekriegt, genau wie du gesagt hast. Ja? Es gibt Positivbeispiele.
Ja, also ich denke auch der saure Regen ist so ein klassisches Beispiel.
Ja, genau. Auch ein
Das
super
haben wir ja auch
Beispiel.
in den Griff bekommen. Das war, weiß ich noch, ein Riesenthema in den 80ern, hat mich als Kind sehr geängstigt. Deswegen finde
Ja.
ich auch diese Angstkommunikation in Sachen Klima bedenklich, weil ich mich noch erinnern kann, wie ich mir als Kind und sehr junger Jugendlicher unglaubliche Ängste da irgendwie gehabt habe. Ja, von einem Problem, das wir jetzt ultimativ gelöst haben.
Ja, und danke für die Steilvorlage. Also da wird es dann auch wieder politisch, ja. Das ist ja das Thema Angst. Da gibt es ja viele Sprichwörter drum. Angst ist ein schlechter Ratgeber und so weiter, ja. Aber es ist eben so, dass viele Populisten links und rechts, vor allem rechts aus meiner Perspektive, aber das mag von meinem politischen Standpunkt aus so sein, arbeiten ja mit Angst, ja, mit Angst als politische Waffe. Man kann sich darüber streiten, aber dass die Grünen zum Beispiel mit der Angst vor Atomenergie es geschafft haben, als politische Kraft sich überhaupt erst zu etablieren, ja, das gehört ja ein Stück weit zur Parteigeschichte dazu. Auf der anderen Seite haben wir so Gruppen wie die AfD, die stetig die Ängste vor Migration schüren. Ja. Das ist dann vielleicht auch ein gemeinsames Thema, wo wir uns als PDH versuchen, von abzusetzen. Ja. Wir wollen uns nicht von unseren Ängsten leiten lassen, weil auch wieder als evolutionäre Humanisten wissen wir, bei unseren Ängsten, da kann man uns relativ leicht in die Falle locken als Wähler, als Menschen. Ja. Der Angst vor Verlust ist für viele Menschen psychologisch deutlich schwerwiegender als die Aussicht auf einen Gewinn. Ja. Also das sind ganz tief sitzende psychologische Prozesse, die da ablaufen. Und da kann man, genau, also wenn man mit einer Angst, wie hast du es vorhin genannt, Angst, mit einer Angstbotschaft oder einer Verängstigung der Leute arbeitet, kann man sehr viel politisches Kapital relativ schnell daraus schlagen. Und manche Populisten kommen dann von diesem Trip auch nie wieder runter. Ja? Die wechseln dann einfach nur die Feindbilder, ja? Oder tauschen die Feindbilder dann beliebig aus.
Ich weiß jetzt nicht, ob man die so beliebig austauschen austauschen kann. Das muss ja auch anschlussfähig bleiben. Aber jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, also ihr wollt einen neuen Politikstil. Ihr wisst aber, dass das der weniger erfolgreiche sein wird. Schießt ihr euch dann nicht selber ins
Ja.
Knie?
Ja, das ist Teil der vielleicht der Herausforderungen, die wir einfach aufgrund unserer Geschichte und Ausrichtung so ein bisschen als Partei der Humanisten mitbringen. Ja. Wir wollen auch ganz gezielt nicht eben auf die populistische Schiene runtergehen. Gleichzeitig ist das eine dauerhafte Diskussion, die wir intern immer wieder haben. Man muss ja auch Aufmerksamkeit erzeugen, ja, wir wollen ja ins Europaparlament einziehen. Dafür brauchen wir 0,5%. Dafür müssen wir so und so viele Menschen überhaupt mal erreichen, ja. Und wir kriegen immer wieder zurückgespiegelt, wenn wir irgendwie auf Wahlkampfständen sind, in den Städten oder so, und mit den Leuten ins Gespräch kommen: Hey, eigentlich ist euer Programm ja ganz cool und euer Ansatz ist ziemlich innovativ. Ja, das könnte wirklich der Politik in unserem Land oder in Europa sehr gut tun. Warum habe ich denn noch nie von euch gehört? Ja? Also da, das ist immer diese Balance, die wir versuchen zu gehen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch Aufmerksamkeit erzeugen und da muss man manchmal auch ein bisschen polarisieren und da muss man manchmal auch ein bisschen anecken. Ja? Auf der anderen Seite wollen wir das nie zu weit treiben, weil das würde irgendwie dann auch unsere Wurzeln verleugnen. Ja? Also das ist ein schmaler Grat und wenn alle meckern, dann hat man wahrscheinlich ungefähr den richtigen Mittelweg gefunden.
Genau, wenn alle sich beschweren, ein guter Kompromiss ist, wenn am Ende keiner glücklich ist. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, die Populisten, die siehst du vornehmlich rechts oder sehr häufig rechts. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass ihr von dem einen oder anderen auch in ja, die politisch rechte Ecke gestellt werdet, denn ihr sagt ja, ein guter Weg, den Klimawandel zu bekämpfen, ist auch die Nutzung der Kernkraft, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also wobei das ist jetzt eine Verkürzung der Aussage. Wir setzen uns für alle CO2-armen Formen der Energieerzeugung ein. Ja, also wir setzen uns ebenfalls für Wind und Solar ein. Ich baue gerade auf meinem Dach eine möglichst große Solaranlage auf. Ja. Aber was eben an der Diskussion stört, ist, dass man nicht in der politischen Debatte, die stattfindet, über alle Energieformen gleichwertig diskutieren kann, gleich offen diskutieren kann. Ja? In sämtlichen Szenarien, zum Beispiel die in Deutschland diskutiert werden, da kommt jetzt Kernenergie überhaupt nicht mehr vor. Ja? Da gibt es quasi ein Denkverbot, ja, und da gibt es eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund dafür. Und wenn man sich die internationalen Publikationen dazu anguckt, dann ja, kommen andere Leute zu anderen Optima. Also ich stelle jetzt gar nicht in Frage, dass wir mit 100% Erneuerbaren, dass das technisch möglich ist, eine Volkswirtschaft wie Deutschland mit Strom und mit Energie im weiteren Sinne zu versorgen. Aber es ist eben aufwendig und teuer. Und da wir dann so lange, bis das geschafft ist, noch am Tropf der fossilen Reserve hängen, finde ich das halt suboptimal. Aber da kann nicht drüber gesprochen werden. Ja? Ein Stück weit gibt es da ja, wie gesagt, dieses und ja, also man muss schon sagen, ein Dogma, ja? Dass Kernenergie böse ist und gefährlich. Ja, das ist auch wieder, wir haben über diese Angst, Kommunikation gesprochen. Ja, und das macht einfach die Diskussion so ein bisschen mühsam. Und wenn man keine Argumente hat, weil ich meine, es gibt viele gute Argumente, die jetzt dafür gesprochen hätten, sage ich mal, unsere deutschen Reaktoren zum Beispiel weiter zu betreiben. Ja. Die waren technisch in einem hervorragenden Zustand. Vielleicht kann man auch noch was retten. Das ist noch eine offene Diskussion, ich hoffe es. Aber ja, sobald man das Wort auch nur in den Mund nimmt, dann passt das gleich nicht mehr zum grünen Weltbild und damit ist man dann automatisch auf dem Weg in die rechte Ecke. Dabei ist ja unser Ansatz, wir wollen uns einfach nur die wissenschaftliche Grundlage angucken. Wenn man sich anguckt, wie sicher ist Kernenergie verglichen mit anderen Energieformen pro erzeugter Kilowattstunde? Oder wie viel kostet das oder wie viel CO2 entsteht da pro Kilowattstunde? Dann gibt es da schon deutliche Vorzüge, ja. Und dann müsste man sich eigentlich das als Grundlage für die Diskussion nehmen. Aber ja, da ist die Faktenlage eben schon von vornherein erodiert worden und man kann gar nicht über das ganze Thema in der ganzen Breite diskutieren.
Genau, und ich finde das spannend, dass du das jetzt selber angebracht hast, die Sicherheit oder ja, die Gefährlichkeit, denn das haben ja viele Menschen in Deutschland so abgespeichert. Tschernobyl, also ich meine, ich bin alt genug, ich kann mich erinnern, dass wir damals nicht in den Sandkasten spielen sollten und dass
Ich
es hieß,
auch.
dass es hieß, ihr könnt jetzt bitte keine Pilze mehr sammeln gehen und man sollte kein Wild essen. Also daran kann ich mich noch ganz aktiv erinnern und ich denke, das hat natürlich auch viele Menschen geprägt. Aber wenn man jetzt
Ja,
mal.
das macht was mit einem, oder? Also ich war auch im Kindergartenalter. Ich durfte eine Woche nicht in den Kindergarten gehen. Jetzt haben wir 2 Jahre Corona hinter uns. Jetzt erscheint uns das schon fast nach einer Lappalie, aber damals, das hat schon was mit einem gemacht, ja. Und ich war dann auch, habe ich ja erzählt, ich war dann überzeugter Grüner, ich war überzeugter Kernkraftgegner. Ich hatte ein T-Shirt, ja. Atomkraft ist sicher, Schweine können fliegen und die Erde ist flach oder sowas, ja, von Greenpeace. Also ich war da voll drauf. Ich muss dann später erst, wenn man sich mit der Faktenlage ein bisschen auseinandergesetzt hat, kam ich zu dem Punkt, ja, meine Güte. Da habe ich wohl die ganze Zeit irgendwie ein falsches Bild im Kopf gehabt. Ja? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie kam denn das? Ja? Wenn du dich zurückerinnerst, ja, da gab es ja die Bilder irgendwann von dem Kraftwerk in Tschernobyl, was da explodiert ist. Ja? Das waren ja schwarz-weiß, wackelige, sehr apokalyptische Bilder, so habe ich das in Erinnerung. Ja? So ein bisschen wie Hiroshima oder Nagasaki. Ja klar, das brennt sich dann ein, ja. Aber dann später irgendwann kam in den Nachrichten, dass die Europäische Union mit der Ukraine jetzt verhandelt hat, dass endlich, ich glaube 16 Jahre später, der letzte Block von Tschernobyl abgeschaltet werden solle. So, was? Ja, da wurde noch mehr als 10 Jahre in 3 Blöcken weiter Strom produziert, neben dem vierten. Ja? Also so, da war kein Krater in der Landschaft oder sowas. Ja? Also da hat man sich ja ganz, ganz, ganz falsche Bilder im Kopf abgespeichert. Aber dafür muss man eben einen Schritt rausgehen und so ein bisschen hinterfragen, ist das, was ich da im Kopf habe, ist das faktenbasiert? Ist das Bild richtig, was ich habe? Und das kann dann halt auch wehtun, ne? Sich einzugestehen, ja, nee, also eigentlich habe ich die ganze Zeit da eine andere Überzeugung gehabt und das deckt sich aber nicht mit der Realität.
Wie sieht es denn dann da aus? Also wenn du sagst, ne, Atomkraftwerke sind sicher, können Schweine also fliegen?
Ich habe noch keins gesehen.
Ja, aber wie sieht es denn aus? Also hast du da Zahlen ungefähr im Kopf, Größenordnungen, die Gefährlichkeit pro produzierter Kilowattstunde? Also wo sind denn da die Probleme bei zum Beispiel anderen Technologien? Denn bei der Kernkraft hat ja jeder, klar, die Angst vor dem GAU.
Also ich möchte jetzt ein Stück weit die Frage hinterfragen, ja. Also es gibt nämlich dann immer die Diskussion, ob auf Twitter, Social Media oder sonst wo, ja, was ist denn jetzt sicherer? Ist es Kernenergie oder ist es Windkraft oder ist es Solar? Ja, Windkraftwerke, da stürzen manchmal Leute runter. Auch Solar muss installiert werden und instand gehalten werden. Aber das ist eigentlich die ganz falsche Frage, ja. Wenn du dir diese Graphen anguckst und vielleicht kann man einfach mal googeln, deine Hörer können googeln, Our World in Data, what are the safest sources of energy oder so, ja. Da kommt man direkt auf diese bekannten Graphen oder eben unter pdh.eu/Klimawandel. Da kommt man relativ schnell auch auf die gleichen Graphen. Das, was wirklich für Mensch und Umwelt die Gefahr ist, das sind die fossilen Energieträger. Und deswegen ist das so eine ärgerliche Pseudodiskussion, ja, dass da Kernenergie und Erneuerbare ständig gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen beides, ja. Damit macht man sich auch unbeliebt, ja, weil entweder das eine oder das andere. Das ist genau die falsche Philosophie. Ja? Wir brauchen jedes Tool, was wir in der Hand haben, um möglichst schnell von den Fossilen runterzukommen. Ja, jetzt haben wir gesagt, in Deutschland, da machen wir vor allem Wind und Solar. Und solange machen wir dann Gas. Ja? Ja, ist ein bisschen besser, als wenn wir jetzt die Kohle weiterlaufen lassen würden. Kein Kommentar zum letzten Winter, egal. Wenn du auf diese Zahlen hinaus willst, was ist denn jetzt sicherer, erneuerbare oder Kernenergie? Falsche Frage. Ja? Das, wovon wir wirklich runter müssen, sind die fossilen Kraftwerke. Nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch wegen der Umweltverschmutzung. Ja, wenn wir auf diese dreckige Art Strom erzeugen, haben wir Lungenkrankheiten und Krebs auf Basis der Abgase dieser Kraftwerke und nicht auf der Basis von nuklearer Strahlung oder Infraschall von Windrädern oder weiß ich nicht, dass die Sonne aufhört zu strahlen, weil die ganze Energie von den Solarpanelen aufgesaugt wird. Also was man da nicht alles liest. Ja, aber genau, also es soll uns alles nicht davon ablenken. Das wichtigste Ziel zur Erreichung unserer Klimaziele ist, so schnell wie möglich jegliche Form der Verbrennung von fossilen Energieträgern abzustellen.
Genau, da müssen wir hin. Die Frage ist dann wie. Aber ja, also die Verschwörungstheorie, dass die Sonne von den Solarpanelen aufgesaugt wird, die habe ich auch noch nicht gehört.
Geil, oder?
Also
Aber
ich
es
bin ja
gibt nichts, was es
inzwischen,
nicht gibt. Es gibt nichts, was es
genau,
nicht gibt.
ich bin ja inzwischen fest davon überzeugt, also zu jeder noch so bescheuerten Meinung wird es früher oder später einen geben, der es glaubt.
Ja, ich sage nur das
Genau.
Satireprojekt QAnon.
Wenn es denn Satire wäre. Genau, also das ist eure Position da, technikgetrieben den Klimawandel zu bekämpfen. Habt ihr als Partei noch so ein paar noch weitere Punkte, wo man sagt, da weicht ihr doch deutlich vom Mainstream ab?
Also, der Mainstream. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil da würde ich mich jetzt als Wissenschaftler aufgefordert sehen, erstmal einen gründlichen Review zu machen. Was sind denn die Positionen aller mir bekannten Parteien zu den Themen und wie ordnen wir uns da ein? Also, das kann ich jetzt nicht aus der Hüfte so schießen, wie ich das auf der Frage normalerweise machen würde. Aber vielleicht ein Thema, was ich so noch nicht woanders gelesen habe, das ist der Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Was sind da so die Grundlagen, an denen wir uns orientieren müssen? Du hast vorhin das Allmende-Problem schon genannt. Und das, denke ich, wäre auch ein guter Einstieg beim Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Geschichtlich denke ich, und auch ich bin viel international unterwegs, beruflich vor allem, ich bin ein großer Fan von unserer sozialen Marktwirtschaft. Will ich einfach mal so in den Raum stellen. Also das ist, denke ich, ein Erfolgsmodell der Nachkriegszeit, gerade ein sehr guter Ausgleich zwischen sozialen und liberalen Aspekten, wie eine Gesellschaft funktioniert. Es gibt natürlich Mängel und kein System ist perfekt, ja, aber das ist schon nah am Optimum. Ja. In anderen Ländern läuft es ganz anders. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es uns hier in Deutschland ganz gut, in Europa ganz gut. Jetzt aber muss man sagen, dass unser relativer Wohlstand, den wir in Deutschland haben, ja auch zum großen Teil historisch betrachtet auf wiederum der Verbrennung fossiler Kraftstoffe aufgebaut ist. Und dass so ein bisschen unser Wohlstand halt mit einer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise zu tun hat. Ja, da geht es nicht mal unbedingt um die Ausbeutung von Rohstoffen. Ja, vor einigen Jahrzehnten haben sich die Leute noch Sorgen gemacht. Oh Gott, es könnte demnächst kein Erdöl mehr geben. Ja, heute denken wir uns eher, oh nein, ist es wirklich schlau, jetzt noch ein neues Ölfeld aufzumachen? Ja. Aber genau, unser Wohlstand hier im Westen hat sich sehr stark auf fossile Brennstoffe gestützt. Und da wissen wir, das kann so nicht weitergehen. Also wir müssen unsere soziale Marktwirtschaft um eine ökologische Komponente erweitern. Ja? Alles, was kein, also alles, was oder jedes wirtschaftliche Handeln, das mit Schäden für die Allgemeinheit, also auch die Weltbevölkerung und unser Klima verbunden ist. Also alles, was unsere Lebensgrundlage schadet, muss einfach teurer werden. Ja? Muss idealerweise so teuer werden, dass man für den Preis, den man drauf zahlen muss, wenn man zum Beispiel ein Produkt kauft, was nicht besonders nicht nachhaltig ist, idealerweise muss dieser Aufpreis so teuer sein, dass man mit diesem Geld dann den Schaden gleich wieder gut machen kann. Das Wasser wieder sauber, das CO2 wieder aus der Luft, die Partikel aus den Abgasen raus, etc. Das stelle ich mir so vor, und das haben wir so ganz, es ist ein bisschen oberflächlich, weil dieser Themenabschnitt Klimawandel ist sowieso schon ein riesiges Dokument gewesen und ist so ein bisschen konzeptioniert als Übersichtsartikel und so wie wir als Partei oder wie meine AG da im Zweifelsfall vorgeht, ist, wir wollen dann noch die Details nachliefern. Das ist erstmal so der Übersichtsteil gewesen. Also wie kann der Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem gelingen, indem man die Produkte und Dienstleistungen und Prozesse in einer Gesellschaft daran ausrichtet, was für Schäden sie an der Umwelt und Klima machen und dementsprechend zum Beispiel besteuert. Das ist, denke ich, so ein Hebel. Den habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Sorry, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt.
Das ist völlig in Ordnung, deswegen haben wir ja ein bisschen Zeit. Genau, wo ich aber auf die Uhr gucke, apropos Zeit, haben wir eigentlich auch schon einen ganz guten Brocken Zeit hinter uns gebracht. Genau, jetzt ist ja bald Europawahl. Was ist euer Spitzenthema für die Europawahl?
Also das findet man auch sehr leicht. Service-Kommentar für die Hörer, pdhiu/Wahlprogramm. Wir haben als Schwerpunktthema Nummer 1 ist natürlich Klimaschutz, Klimawandel, Klimapolitik. Dann haben wir uns außerdem mit den Themen Migration, wirtschaftliche Erholung, Digitalisierung auseinandergesetzt. Das sind so die großen Übersichtsthemen.
Okay, und wie gesagt, im Anbetracht der Zeit vielleicht noch ein Thema, denn da bin ich sehr neugierig. Eure Position zur Digitalisierung. Also ich bin immer wieder erstaunt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du sagtest, du bist viel im Ausland unterwegs, ich auch regelmäßig. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, wie man sich einerseits für eine Hightech-Nation hält und andererseits, ob das Behördenprozesse sind, Bezahlweisen oder sonst was. Also da fällt mir spontan kein in eine Industrienation ein, die da mehr hinterherhinkt als Deutschland, was die Digitalisierung angeht.
Das kann ich nur von Herzen unterschreiben. Das ist auch eine Sache, die mich sehr, sehr fuchst. Ja, wir haben im Vorlauf dieses Gesprächs ja darüber diskutiert. Ich habe hier keine Glasfaser vor der Haustür. Ja, ich muss über eine LTE-Router rein und manchmal funktioniert das gut, manchmal nicht. Es stimmt, diese Probleme, die gibt es im Ausland so nicht oder seltener. Ja. Generell vielleicht ein Thema, weil du gesagt hast, wir empfinden uns so als Technologienation, wir empfinden uns auch als Vorreiter der Klimapolitik. Und da muss man sich einfach auch mal überlegen, schönes Beispiel, da kann man sich die Fakten vielleicht mal ein bisschen angucken, wie gut ist denn hier so die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit, wie gut ist denn unsere CO2-Bilanz pro Kilowattstunde hier im Land, bevor man versucht, anderen Leuten zu erzählen, wie es funktioniert. Tendenziell für die Europawahl würde ich sagen, in Deutschland würde es uns sehr gut tun, wenn wir mehr Europa nach Deutschland holen als umgekehrt.
Okay. Ja, da, wie gesagt, darf sich Deutschland auch mal gerne was im Ausland abschauen. Da bin ich dann auch der Meinung. Und damit danke ich dir für deine Zeit. War sehr interessant.
Sehr gerne.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.